NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen.
Setzt euch bitte an eure Plätze, an euren Tisch, damit wir so leben können. Mit einem wundervollen Abend.
So klang es Donnerstagabend in Hamburg bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen bundesweiten Jugendkongresses JUKO. Strong Jewish Here, also auf Deutsch etwa, wir sind stark, wir sind jüdisch, wir sind hier, so lautet dieses Jahr das Motto. Über 400 Jüdinnen und Juden zwischen 18 und 35 Jahren sind zusammengekommen, um gemeinsam Schabbat zu feiern, in Workshops zu diskutieren, gemeinsam zu kleinen Exkursionen in die Stadt aufzubrechen, aber auch, um miteinander ausgelassen zu feiern. Die Veranstaltung findet einmal im Jahr statt, organisiert von der Zentralwohlfahrtsstelle und vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie soll dazu beitragen, die jüdische Identität zu festigen. Gerade jetzt, wo sich Jüdinnen und Juden in Deutschland verunsichert und bedroht fühlen durch antisemitische Beschimpfungen, Reden, Demonstrationen oder gewaltsame Angriffe.
Ich bin dieses Wochenende hier, um einfach mehr mit jüdischen Leuten zusammen zu sein und mehr über die jüdische Kultur zu lernen.
Wir sind froh, dass die JUKO wieder in Hamburg ist, weil Hamburg ist die beste Stadt der Welt.
Vor allem, wenn so viele Juden nach Hamburg kommen und voll mit Juden und einfach interessant, einfach wieder Freunde zu sehen.
Aber auf der JUKO werden auch ernste Themen verhandelt. Ein Thema ist zum Beispiel die Situation an den Universitäten, weil die seit dem 7. Oktober 2023 zu einem Ort geworden sind, an dem es immer wieder zu antisemitischen Ausschreitungen, zu Israelfeindlichkeit und Judenhass kommt. Und darum geht es heute in unserer Sendung im Gespräch mit Ron Dekel, dem Präsidenten der Jüdischen Studierendenunion. Als wir uns am Freitagvormittag trafen, habe ich Ron Dekel erst einmal gefragt, wie war die Stimmung gestern Abend beim Ankommen und wie kurz war die Nacht?
Ja, ich glaube, die Nacht war für viele tatsächlich sehr kurz, weil es immer etwas sehr Besonderes ist, wenn so viele junge Jüdinnen und Juden zusammenkommen, weil man einfach sagen muss, dass die letzten 2,5 Jahre fast mittlerweile schon so eine Zäsur für uns dargestellt haben seit dem 7. Oktober und es absolut nicht mehr selbstverständlich ist. Und so einen Raum zu haben, in dem man sich sicher äußern kann, in dem man keine Angst haben muss, angegriffen zu werden, das ist einfach super, super wertvoll für uns im Moment und deswegen immer etwas sehr Besonderes.
Wir wollen ja jetzt auch sprechen eben über die Situation, die sich deutlich verändert hat eben seit dem 7. Oktober 23 an den Universitäten, an den Hochschulen in Deutschland. Gestern Abend gab es ja schon so eine Auftaktveranstaltung Demokratie im Stresstest. Das würde ich gerne zum Anlass nehmen und sagen, okay, nochmal kurz zurückzugucken. Was hat sich seit dem 7. Oktober an den Universitäten für Sie verändert?
Also ich habe es ja schon gesagt, aber tatsächlich ist es so, und es ist keine Floskel, dass es einfach eine Zäsur ist, die für uns passiert ist. Wir haben Jüdinnen und Juden, Studierende, die nicht mehr an die Universitäten gehen, die sich verstecken, die gewisse Veranstaltungen meiden oder Vorlesungen nur noch so wählen, nicht nach dem, was sie interessiert, sondern nach dem, wo sie stattfinden und ob sie dorthin gehen können, ob sie dort sicher sind. Das heißt, gewisse Gebäude werden gemieden. Und das ist tatsächlich ein massiver Eingriff einfach in die Wissenschaftsfreiheit, in die Berufsfreiheit, weil sie nicht mehr das studieren können, was sie möchten. Antisemitismus begegnet uns überall im Campus. Man kann gerade nicht studieren, ohne dass einem Antisemitismus begegnet. Sei es, wenn man gleich in die Universität reinkommt und an so einem sogenannten pro-palästinensischen Camp vorbeigeht, in dem dann zur Intifada aufgerufen wird beispielsweise, was ein klarer Mordaufruf an Jüdinnen und Juden ist. Dann geht's weiter, man geht auf die Toilette und sieht dort Schmierereien. Es ist egal, an welcher Universität, egal ob Berlin oder auch kleine Universitäten, überall gibt es diese Schmierereien, die den eigenen Tod fordern, die ganz klar antisemitisch ist. Wir sehen einen riesen Revival an wirklich mittelalterlich antisemitischen Stereotypen, die es überall gerade zu sehen gibt. Und das ist gerade für junge Jüdinnen und Juden extrem belastend. Und es ist nicht möglich, frei von Antisemitismus gerade in Deutschland zu studieren. Ich glaube, das ist die bittere Wahrheit.
Und persönlich, also es gab ja bestimmte Angriffe, zum Beispiel in Berlin, Lahav Shapira, so die dann eben auch bundesweit bekannt geworden sind. Ist das für die Mehrheit der Studierenden auch so, dass sie eben persönlich tatsächlich Angriffe, Beschimpfungen und sowas erfahren müssen?
Absolut. Wer sich nicht versteckt, wer sich offen jüdisch zeigt, wer auch vielleicht mal versehentlich im Hintergrund von seiner Instagram-Story eine Chanukia zeigt, der muss damit rechnen, antisemitisch angefeindet zu werden. Aber nicht nur dann. wenn man eben, wie gesagt, auch einfach auf einer Toilette ist und diese Schmierereien sieht. Das macht etwas mit einem, weil das den eigenen Tod fordert. Wenn da steht Intifada, wenn da die roten Dreiecke, die roten Hamas-Dreiecke, mit denen die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober Menschen markiert hat, die sie dann später getötet hat, wenn man das sieht, dann trifft das ein und dann ist es eine direkte Bedrohung gegen eine Person selbst. Ja. Und ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, es gibt diesen Fall von Lahav, der in den Medien total präsent war, aber es gibt noch weitere Fälle von physischen Angriffen, über die nicht so berichtet wird. Wir hatten einen Forderungskatalog, den wir erarbeitet haben, und die Fälle, die wir dort bekommen haben, auch von physischen Auseinandersetzungen, von Angriffen tatsächlich gegen jüdische Studierende, die tauchen in keiner Statistik auf. Und wenn wir das schon sehen, dann muss man sich überlegen, wie groß die Dunkelziffer wirklich ist.
Auf den Forderungskatalog würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Vorher würde ich nochmal gerne wissen wollen, es gibt ja den Waffenstillstand jetzt in Gaza. Hat der Auswirkungen? Also hat sich dadurch irgendwas verändert?
Wir sehen, dass der israelbezogene Antisemitismus, der davor schon da war, dass der geblieben ist. Die Camps sind da, die Veranstaltungen sind da. Beispielsweise gab es an der Freien Universität Berlin eine Veranstaltung, die hieß How to Globalize the Intifada. Das muss man sich mal vorstellen, dass so etwas, wie man eine Terrorwelle internationalisieren kann, an einer deutschen Universität stattfinden kann. Das passiert zum einen, oder das ist geblieben. Und zum anderen ist es so, dass nochmal neuer Antisemitismus gekommen ist. Die Epstein-Files beispielsweise, das ist etwas, was total antisemitisch kodiert wird. Gil Ofarim im Dschungelcamp, das ist etwas, wo man wirklich das Gefühl hat, die Mehrheitsgesellschaft hat nur darauf gewartet, einen Juden zu finden, der Antisemitismus erfindet, um dann sagen zu können, naja gut, aber dann haben wir doch gar kein so ein großes Antisemitismusproblem. Der meiste Antisemitismus, Jüdinnen und Juden, die denken sich das nur aus. Das ist etwas, was wir ganz massiv erleben und ja, ich würde fast sagen, die intellektuelle Grundlage, die dafür gelegt wird, die findet an den Universitäten statt.
Jetzt haben wir viel geredet oder gehört eben von anderen Studierenden oder von Aktivisten, die auf die Uni-Gelände kommen und dann da eben protestieren, irgendwas zerschmettern und sonst was. Wie ist das auf Seiten der Hochschulleitung? Also Sie haben ja diesen Forderungskatalog geschrieben als jüdische Studierendenunion und der richtet sich ja ganz klar an die Hochschulleitung zum Beispiel.
Richtig, wir erleben, dass die Hochschulleitungen sich in den letzten 2,5 Jahren massiv weggeduckt haben in einer großen Zahl. Was wir mit diesem Forderungskatalog machen wollten, und der richtet sich natürlich auch zum großen Teil an die Unileitungen, weil die am Ende auch vor allem durch die Autonomie der Wissenschaft, die natürlich am Ende das Sagen haben, aber ein großer Teil des Forderungskatalogs richtet sich eben auch an die Landesregierungen und an die Wissenschaftsministerinnen und Minister, weil wir einfach die Erfahrungen gemacht haben, dass die Universitäten den Antisemitismus, der bei ihnen passiert, totschweigen, weil sie einfach keine schlechte Presse bekommen wollen. Und ich glaube, das wird manchmal falsch verstanden. Wir wollen ja nicht repressive Strukturen. Wir wollen nicht, dass von oben herab irgendwie entschieden wird, wie die Universitäten in ihrer Autonomie zu handeln haben. Wir haben einfach nur das massive Gefühl, dass wir im Stich gelassen worden sind die letzten 2,5 Jahre. Und wir wenden uns jetzt einfach an die nächsthöhere Stelle, damit etwas passiert.
Sie haben in diesem Forderungskatalog von strukturellen Defiziten an den Hochschulen gesprochen. Können Sie mir 2, 3 Beispiele nennen? Was sind diese strukturellen Defizite? Woran kann man das deutlich machen?
Ich glaube, am Beispiel Antisemitismusbeauftragten kann man das ganz gut sehen. Wir erleben, dass Universitäten Antisemitismusbeauftragte teilweise einstellen, die ihren Jobtitel tatsächlich etwas zu ernst nehmen und manchmal auch selber für den Antisemitismus an den Universitäten verantwortlich sind. Das sind Antisemitismusbeauftragte, die Veranstaltungen organisieren, die Holocaust relativierend sind beispielsweise, die das militärische Vorgehen Israels mit dem Holocaust vergleichen. Das sind Sachen, die wir erleben. Oder Antidiskriminierungsbeauftragte, die dann diesen Titel einfach dazu bekommen, die aber gar nicht geschult sind und gar nicht wissen, wie sie mit Antisemitismus umgehen müssen. Wir hatten tatsächlich auch Fälle, in denen Antisemitismusbeauftragte Opfer geschadet haben, indem es noch schlimmer war für Opfer, nachdem sie sich an sie gewendet haben, weil ihre Adresse teilweise öffentlich gemacht worden ist, weil ihr Name öffentlich gemacht worden ist. Das ist ein massives Problem, was wir haben. Da passiert einfach viel Augenwischerei. Ein weiteres Problem, was wir haben, ist, dass die Universitäten einfach planlos sind. Die wissen nicht, wie sie umgehen müssen, wenn etwas an der Universität passiert. Und das ist etwas, was ich nach 2,5 Jahren nicht verstehe. Es ist ja nicht so, als ob das so einfallsreiche Methoden sind, die da immer wieder angewendet werden. Es gibt 2 bis 3 Szenarios, auf die man sich vorbereiten muss. Das sind Besetzungen, das ist, wenn jüdische Studierende angegangen werden, das sind Beschmierungen. Und da müssen die Universitäten auch juristisch für gewappnet sein und im Vorhinein wissen, genau wissen, was sie machen, wenn solche Vorfälle passieren und nicht dann mit Menschen verhandeln, wie wir es in Berlin gesehen haben, die Hörsäle Schule zerstören, jüdische Studierende bedrohen und tatsächlich dann auch den Lehrbetrieb massiv einschränken.
Jetzt gibt's ja immer von der Gegenseite sozusagen oder von denjenigen, die das Vorgehen der Hochschulen verteidigen, dass sie sagen, naja, also das ist ja auch Meinungsfreiheit und wo ziehen wir denn da die Grenze? Und ist das wirklich antisemitisch, wenn es eine Kritik an Israel, an der gegenwärtigen israelischen Regierung ist? Wo gibt's da die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo liegt sie nach Ihrer Einschätzung?
Ich glaube, die Grenze ist ganz einfach zu definieren. Die Grenze liegt da, wo Antisemitismus irgendwie stattfindet. Was wir nicht sehen an den Universitäten, ist, dass andere Gruppierungen da einen so großen Zulauf haben. Wenn Rechtsextreme an den Universitäten protestieren, irgendwie findet das nicht statt. Und dort ist ja auch, und das ist ja das große Problem, was wir bei Antisemitismus haben. Antisemitismus per se ist ja nicht strafbar. Das heißt, erstmal wird das durch die Meinungsfreiheit gedeckt, ganz viel, außer es fällt dann unter andere Straftatbestände oder gilt dann als Beleidigung und so weiter. Das gilt aber auch für zum Beispiel rechte Meinungen. Und die finden komischerweise an Universitäten nicht statt. Ich habe das Gefühl, dass wir hier mit doppelten Standards messen. Dass wir bei Antisemitismus ganz klar weggucken und da ist es kein Problem. Und bei anderen Sachen, zum Beispiel bei sexistischen Veranstaltungen, bei rassistischen Veranstaltungen, bei rechten Veranstaltungen. Dort schaffen es Universitäten, schaffen es Studierendengruppen, sich klar gegenzustellen und da eine klare Kante zu ziehen. Und das ist ein Problem, was wir haben. Ich glaube, das sind diese Doppelstandards. Und ganz ehrlich, wer zum Mord an Jüdinnen und Juden aufruft, wer darüber diskutiert in einer wissenschaftlichen, vermeintlich wissenschaftlichen Veranstaltung an Universitäten, wie man eine Terrorwelle globalisieren kann, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist purer Hass und darf nicht an den Universitäten stattfinden.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Präsidenten der Jüdischen Studierendenunion, Ron Dekel. Wir haben uns anlässlich des jüdischen Jugendkongresses JUKO getroffen, der an diesem Wochenende in Hamburg stattfindet. Seinen Musikwunsch hat er so begründet.
Das Lied heißt Orot. Das ist ein Lied, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das spiegelt ganz kurz wieder, wie die Situation junger jüdischer Studierender gerade sind, die sich im letzten Jahr tatsächlich auch sehr stark gewehrt haben und sich nicht haben unterkriegen lassen, tatsächlich auch Gegenbewegungen gestartet haben, Gegenbesetzungen an den Universitäten, Plakate bemalt haben, an den Universitäten gezeigt. Und ich glaube, das spiegelt dieses Stück ganz gut wieder.
גילית כל השאלות שבדרך שאלת לפעמים לא העזת לגלות אורות מהבבים בשתי שניות חולפים חיי אל מול עיניי קולות מזמן אחר הלב אומר להתעורר נפתחות לפניך, מתגלות מול עיניך, בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי קולות.
Sie hörten das Stück Orot des israelischen Sängers und Musikers Avraham Tal. Der 1976 in Israel geborene Musiker begann schon als Kind Musik zu machen und schaffte seinen musikalischen Durchbruch als Leadsänger der israelischen Band Shoter HaNevuah. Die war in Israel bis zu ihrer Auflösung sehr bekannt und sehr beliebt. Seit 2008 aber ist Avraham Tal als Solomusiker unterwegs. Das Stück, das wir eben hörten, ist von seinem zweiten Soloalbum. Es wurde als Song des Jahres in Israel ausgezeichnet und verkaufte sich mehr als 40.000 Mal. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die diesjährige Berlinale mit pro-palästinensischen und israelfeindlichen Äußerungen sowie harten Vorwürfen gegen die Bundesregierung sorgt weiter für Diskussionen. Bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrats der Berlinale unter Leitung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist noch keine Entscheidung über die Zukunft der Festivalchefin Trisha Tuttle gefallen. Die Gespräche mit der Berlinale-Leiterin würden fortgesetzt, hieß es im Anschluss. Tuttle steht wegen Äußerungen von Filmschaffenden während des Filmfestes in der Kritik. Kulturpolitische Sprecher von SPD und Linkspartei stellten sich hinter die US-Amerikanerin, die die Berlinale seit 2024 leitet. Der Deutsche Kulturrat warnte vor einer Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit sowie politischer Einflussnahme. Deutliche Kritik kommt unter anderem aus der Union. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner erklärte, die Berlinale dürfe Antisemitismus und Judenhass keine Bühnen bieten. Die CDU-Politikerin Ellen Demuth forderte die Ablösung der Berlinale-Leiterin Tuttle. Sie sagte wörtlich, die antisemitischen Ausfälle bei der Preisverleihung in diesem Jahr waren mit Ansage. Der Umgang der Berlinale-Leitung damit sei nicht angemessen gewesen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein kritisierte, die Bühne der Berlinale als Podium für Hass und Hetze gegen Israel zu nutzen, sei inakzeptabel. Bei der Abschlussgala hatte der palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib der Bundesregierung vorgeworfen, sie sei Partner des Völkermords in Gaza. Die Aussagen wurden vom Publikum teils mit Pfiffen, teils mit Zustimmung bedacht. SPD-Umweltminister Carsten Schneider verließ daraufhin den Saal. Der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub erhält von der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität in Göttingen die Ehrendoktorwürde. Die Auszeichnung würdige seine unerschütterliche Haltung gegen Leid und Ungerechtigkeit, sein medizinisches Wirken sowie sein lebenslanges Engagement für Toleranz und Menschenrechte, teilte die Universität mit. Die Verleihung findet am Montag in Göttingen statt. Weintraub, der am 1. Januar seinen 100. Geburtstag feierte, studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Humanmedizin an der Universität Göttingen und sei seiner Studienstadt stets verbunden geblieben, hieß es. Er überlebte das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau sowie die Gefangenschaft in weiteren Konzentrationslagern. Seit mehr als 30 Jahren hält Weintraub Vorträge und berichtet als Zeitzeuge über den Holocaust. Rabbiner und der Zentralrat der Juden in Deutschland setzen weiter auf einen engen Austausch mit der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und ihrem neuen Vorsitzenden. Mit dem neu gewählten Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim verbinden die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland und die allgemeine Rabbinerkonferenz die Hoffnung auf einen guten jüdisch-christlichen Dialog. Zentralratspräsident Josef Schuster hob hervor, dass Bischof Wilmer direkt nach seiner Wahl deutliche Worte zur Bedeutung eines guten Verhältnisses zwischen katholischer Kirche und jüdischer Gemeinschaft geäußert habe. Dies nehme er erfreut zur Kenntnis, sagte Schuster. Wilmers Worte reihten sich ein in eine sehr deutliche Positionierung des Bischofs von Hildesheim in den vergangenen Jahren, insbesondere nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt.
Der Wochenabschnitt Tetzaveh beschäftigt sich fast ausschließlich mit den besonderen Kleidungsstücken, die von dem Kohanim, den Priestern, getragen wurden, wenn sie den heiligen Dienst im Stiftszelt beziehungsweise im Tempel verrichteten. Neben den vier Grundgewändern, die alle Priester hatten, trug der Hohepriester vier weitere Dinge, darunter das Brustschild. Das Brustschild war mit 12 Edelsteinen bestückt, symbolisch einer für jeden Stamm, und enthielt den heiligen Namen Gottes. Bei der Beschreibung des Brustpanzers sagt die Tora, dass der Hohepriester das Brustschild auf seinem Herzen tragen soll, wenn er in den heiligen Teil des Stiftszelt geht, wie geschrieben steht in Exodus 28,30, in das Brustschild gibst du die Urim- und Tumim-Steine, dass sie auf Aarons Herz seien, wenn er vor Gott kommt. Aaron trage das Recht des Volkes Israel beständig auf seinem Herzen vor Gott. Der Sforno, ein italienischer Gelehrter aus dem 16. Jahrhundert, erklärt, der Vers Aaron trage das Recht des Volkes Israel beständig auf seinem Herzen vor Gott bedeutet, dass der hohe Priester für das Volk Israel beten muss, damit sie es verdienen, ein ehrliches Urteil zu bekommen. Die späteren Kommentatoren leiten aus der Wortwahl des Sforno ab, dass der hohe Priester um angemessen für das Volk Israel zu beten, die Nöte und Schmerzen des Volkes Israel zu jeder Zeit auf seinem Herzen tragen muss. Aaron, der Hohepriester, hatte großes Mitgefühl und war den Menschen gegenüber sehr empathisch und zugewandt. Tatsächlich bezeichnen Kommentatoren oft Aaron als das Herz des Volkes Israel. Wenn das Herz gesund ist, geht es dem ganzen Körper gut. Aaron, der dafür bekannt war, den Schmerz jedes einzelnen Menschen in Israel zu fühlen, betete ständig für sie. Das ist gemeint, wenn die Tora davon spricht, dass Aaron das Recht und damit auch das Urteil des Volkes Israel bzw. über das Volk Israel trägt. Gerade weil die Menschen unter Mühsal, Schmerzen und Bedrängnis leiden, wird Aaron, der jeden Schmerz in seinem Herzen spürt, für sie beten, dass Gott sie von ihrem Schmerz erlöst und von ihrer Bedrängnis befreit. Aktuell gibt es bedauerlicherweise zahlreiche Probleme und Herausforderungen, an denen Menschen leiden. Wir leben in unsicheren Zeiten, geprägt von Kriegen und Konflikten, teilweise direkt vor unserer Haustür. Unsere Gesellschaft ist in vielen Fragen gespalten, die Demokratie auf dem Prüfstand. Dazu kommen auch wirtschaftliche Probleme, leere Kassen und wachsende Arbeitslosigkeit. Dadurch öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Das sind bittere, teilweise traumatische Zeiten für viele Menschen. Unsere Rabbiner lehren uns, dass es aber nicht nur die Pflicht der großen Persönlichkeiten Israels war und ist, den Schmerz ihrer Mitmenschen zu fühlen. Jeder Jude und jede Jüdin, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich, muss sich den Schmerz und die Probleme der anderen einfühlen und mitfühlen können. Wir müssen aufeinander achten, füreinander da sein. Das ganze jüdische Volk ist füreinander verantwortlich, ob wir nun miteinander verwandt sind oder nicht. Daher müssen wir alle das Brustschild der Kohanim, der Priester, auf unserem Herzen tragen, den Schmerz unserer Mitmenschen spüren und alles dafür tun, um diesen Schmerz zu lindern. Keinem Menschen wäre es möglich, Schmerzen an irgendeinen Teil des Körpers zu ignorieren. Letztendlich sind wir als Gemeinschaft und Gesellschaft auch ein organisches Ganzes, wie ein Körper. Und wenn ein Teil Schmerzen hat, leiden wir als Ganzes. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Mechalkel Chaim. Übersetzt lautet der Text, der die Lebenden mit Liebe versorgt. Es singt Kantor Nikola David. Mechalkel Shabbat Shalom.
Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.